Who of you needs a translation? Please raise your hand. So that needs to be done in a corner, maybe. Das ist genau das Richtige. Maybe where the TV is, in that corner, you go all there. If it is too difficult to get a translation, just stay where you are and try to use your intuition. Yeah. Dann würde ich dir gerne noch. Bist du jetzt da? Ja. Schön, herzlich willkommen. Ach, dann ist das der kleine Bria. Genau, da bist du mit Blumen. Schön, dich zu sehen. Vielleicht können wir dann noch Folgendes machen, bevor wir loslegen. Barbara, bist du noch hier irgendwo? Du bist schon da. Aber dann möchte ich dich bitten, wenn du unten zu meinem Schreibtisch gehst, ist da so ein Magazin, wo Shankaracharya drauf abgebildet ist. Hinduism Today. Wenn du das mal durchreichen könntest. Gut. Also als gleich. Die jungen Mamushkis, Ganesha und Narayani, wenn eure Kinder belebt werden sollten, was ich ja hoffe, durch meinen Talk zu erreichen. Geht ruhig, die können ruhig in meinem Bett liegen. Die Hauptsache, sie machen keinen Lärm. Was immer es braucht, alles ist erlaubt heute. Gut. Vielleicht richtig schön voll. Wir müssen vielleicht ein bisschen nach vorne kommen, wenn es noch geht. Man könnte die Harmonium, das sind zwei. Nicht für jetzt. Das sind zwei. Oder ja, sitzen. Hier, oder es darf doch gleich hier sitzen. Ja, so nichts, wir kennen uns doch gut. Mit dem Telefon, wie machen wir das am besten? Rausstöpseln? Oh, das ist aber brutal. Anyways, ja, warum nicht? Ich möchte euch zunächst einmal eine große Skizze geben von der Reise. Denn ich weiß, wenn man sich nach so langer Zeit wieder sieht, dann gibt es immer eigentlich nur zwei Fragen. Wie war's und wie geht's? Das hatte ich schon gestern gesagt, als ich gestern im Tempel war. Wie war deine Reise und wie ist es dir ergangen auf der Reise? Wenn ich zurückschaue auf diese Reise, muss ich sagen, dass sie sehr formend war in meinem spirituellen Leben. Mir sind viele Dinge sehr klar geworden. Auf einer Pilgerreise, so wird dem Pilger gesagt, sollte er alles, was geschieht, direkt als eine Arrangierung Krishnas ansehen. Ein Pilger, der richtig pilgert, versucht jedes Ereignis als eine Umarmung von Krishna zu sehen, die ihm etwas ganz Besonderes klar macht. Im Westen kann es sehr oft vorkommen, dass man, während man erlebt, etwas als getrennt von Krishna sieht. Und der hat es verursacht oder das Wetter hat es verursacht oder man hat verschiedene verursachende Prinzipien. Aber ein Pilger sieht in jedem eine Arrangierung. Narayan Datta sagt, dass jeder Dorn, der mir in die sanfte Fußsohle hineinkommt, den sehe ich als Geschick von Krishna an. Also gut und schlecht, das gibt es nicht mehr auf einer Pilgerreise. Es gibt nur noch Lernen und Lektionen, die man macht und die für einen gut sind, um den spirituellen Fortschritt zu machen. Ein Pilger wird auch empfohlen, verschiedene tiefe Fragen an Krishna zu richten und sehr oft kommt es vor, dass die Situationen, die kommen, direkt eine Antwort darauf sind. Ich kann zum Beispiel mich gerne erinnern in Vrindavan, wir waren an dem einen Tag am Dhavanalakund gewesen und hatten sehr, ich hatte sehr tief nachgedacht. Der Dhavanalakund ist der, ist, müsst ihr unbedingt mal besuchen. Man erreicht ihn, indem man irgendwo eine kleine Tür aufmacht in Vrindavan und hinter die Tür schreitet. Dann geht man durch einen Wald hindurch, in dem nur Ashrams sind und Kuckucks und grüne Papageien und Pfauen. Dann geht man kurz über eine Bahnlinie und dann eröffnet sich einem dieser unglaubliche kleine See, an dem nur Banyanbäume wachsen. Banyanbäume sind Bäume, unter denen die Brahmanas sitzen und meditieren. Und dann geht man dann dahin und setzt sich an den Kund hin. Am Dhavanalakund hat Krishna einst die Kuhhirtenjungen und die Kühe gerettet, die von einer fürchterlichen Feuersbrunst eingezingelt waren. Kühe und die Kuhhirtenjungen hatten gerufen, hey Govinda, hey Gopal, bitte rette uns. Daraufhin war Krishna mitten unter ihnen erschienen. Das Feuer wurde immer größer und immer lodernder und dann hat Krishna zu den Kuhhirtenjungen gesagt, macht bitte jetzt die Augen zu. Und daraufhin haben die Kuhhirtenjungen und die Kühe die Augen zugemacht. Denn man schaut einem Freund nicht zu, wenn er etwas Mystisches oder Magisches macht. Das wäre indiskret. Und da sind so kleine Fingerspitzenaktivitäten im Gang und da schaut man nicht so genau. Da lässt man sich gerne überraschen. So Krishna wollte, dass sie die Augen zumachen, damit sie nicht sehen, was er machen würde. Er atmete nämlich einmal tief ein. Das ganze Feuer wurde von ihm eingeatmet und verschluckt, verschlungen. In seiner Kehle wurde das Feuer so süß wie ein Nektartrunk. Nun, Krishna beschloss daraufhin ein weiteres Wunder zu machen. Er wollte nämlich nicht, dass seine Kuhhirtenfreunde aufwachen und alles schwarz und verkohlt sehen würden von der Feuersbrunst. Und deswegen bewegte er durch seine mystische Kraft die ganzen Kuhhirtenjungs und die Kühe unter einem Banyanbaum, einem Bansiwata-Baum, sodass sie, als sie die Augen aufmachten, plötzlich umzingelt waren von den Ästen des Banyanbaumes, in dem sie gewohnt waren zu spielen. Nun, dieses Lila hatte eine sehr besondere Bedeutung. Wir sind wie die Kühe, die angelockt von frischen Gräsern und Kräutern Krishnas sicheren Schutz verlassen haben. Im Augenblick befinden wir uns im Feuer des materiellen Daseins, im Samsara. Dieses Feuer ist ein Feuer, was nicht unbedingt sichtbar ist, was aber uns greift. Zum Beispiel dein Hemd, Krishna Chandra, und dein Dhoti stehen in lichterlohen Flammen. Und dieses Feuer ist das Feuer der materiellen Begierden, materiellen Wünschen, die uns sehr weit weggeführt haben von Krishna. Nicht nur Krishna Chandra, auch die kleinen Babys unter uns. Nicht alle haben dieses Feuer. Und Krishna hat es gelöscht. Und ich habe an diesem See sehr intensiv gebetet, dass Krishna auch mein Feuer, das Feuer des materiellen Daseins löscht, und mich gefragt, wie soll das jemals möglich sein? Und nur um euch ein Beispiel zu geben, wie ein Pilgerort wirkt. Diese Frage, wie soll das jemals möglich sein, dass das materielle Dasein endet und man zurück zu Krishna kommt? Stellt euch das nur mal vor. Ein ewigen spirituellen Körper aus Glückseligkeit, der erfüllt ist von Liebe. Diese Liebe entscheidet, was für eine Beziehung wir zu Krishna haben. Das sind sehr hohe Dinge, sehr, sehr idealistische Dinge, wenn wir uns nicht ineinander sich vorzustellen, dass du nach der Aufgabe deines Körpers mit Krishna tanzt. Das ist ein Riesensprung sozusagen von dem Sichtbaren zu der Hoffnung hin. Das ist mir sehr aufgefallen in diesem Augenblick, und mir ist auch sehr aufgefallen, dass viele von euch meine Schüler sind, und ich fast zu allen von euch ein älterer Devotee bin, auch wenn ihr nicht wenn ihr andere spirituelle Meister habt, bin ich ein älterer Devotee und habe mit euch schon viel gesprochen und so weiter und so fort. Und so habe ich gedacht, wie soll es möglich sein, dass ich aus dem Feuer des materiellen Daseins herauskomme und all die Devotees in Deutschland. So habe ich gedacht. Nun, als nächstes traf ich dann einen Transzendentalisten, der sagte, dass die ISKCON nicht relevant sei als eine Bewegung, um spirituellen Fortschritt zu geben. Und der begründete das mit sehr intensiven Argumenten. Schaut dir doch selber an, wie die meisten Devotees sind in der Bewegung. Das Feuer der materiellen Wünsche brennt sehr stark im Augenblick. So sagte er, und das war mir auch durch den Kopf gegangen. Und so, nachdem ich diese Begegnung dann einem natürlichen Ende entgegengeführt hat, ging es dann weiter, und ich dachte mir, wie soll es möglich sein, dass das Feuer des materiellen Daseins aufhört? Und kam dann zu einem anderen Ort in Vrindavan, da kam plötzlich aus dem Dunkel jemand geschossen, der laut zu mir sagte, Maharaj, ich brauche deine Barmherzigkeit. Und habe ich gesagt, ich brauche auch Barmherzigkeit. Ich sage, was kann ich für dich tun? Kennen wir uns? Ja, ich habe dich chanten gesehen an einem heiligen Ort. Ich habe lange hinter einem Baum gestanden und gesehen, wie du wie Stunde um Stunde verging und du da, ja, man versucht dich manchmal zu konzentrieren, habe ich gesagt. Gelingt nicht immer. Und dann schaute mich der Devotee plötzlich an und gab mir die Antwort, nach der ich gesucht hatte. Es war ein unbekannter Devotee, ein indischer Devotee, der gar nicht einmal Mitglied unserer Bewegung war. Und der mir mit Tränen in den Augen sagte, wir können so glücklich sein, dass Chaitanya Mahaprabhu erschienen ist und einfach die Barmherzigkeit selbst zu den Unqualifiziertesten gibt. Und ich weiß nicht, ob ich das vermitteln kann, in dem Augenblick, in dieser Situation und in dieser Konstellation war das einfach die Antwort auf die Frage, dass über Chaitanya Mahaprabhu, der uns gelehrt hat, auf eine ganz bestimmte Art und Weise die heiligen Namen Gottes zu verherrlichen und der seine Barmherzigkeit gibt, da ist es möglich, dass wir aus unserer Bedingtheit heraus zurück zu Krishna gehen. Und das war wie eine Säule aus Licht, die in mein Dasein hineinschien und dir die Antwort. So ist eine Pilgerreise. von morgens bis abends geschieht es. So, es ist fast so, als würde man in einen Strom hineingeraten, der einen komfortabel von hier nach da führt und einem alles überall hinbringt, wo man etwas lernen kann. So, wir fingen diese Pilgerreise diesmal an in Badali, sagen wir mal, in Haridwar. Wir sind gelandet in Delhi, es war total feucht. Ein Schweißausbruch jagte den anderen und ich wurde dort begrüßt von einigen Devotees. Wir sind dann gleich in so ein Jeep hineingegangen und dann in der Nacht noch nach Haridwar aufgebracht. Alles, was ich mich erinnern konnte, war so im Jetlag Krüppel, die am Straßenrand liegen, die Hintern von Büffeln, die auf und ab getanzt tanzten vor meinen Augen, als ich von Lastwagen transportiert wurden. Und dann irgendwann, nachdem man so nickenderweise war, schrie jemand im Jeep Ganga Mai Ki Jai und sie überquert nach einer Brücke die heilige Ganga und kam dann in unseren Ashram an, der direkt am Ganges lag. Wir haben dann erstmal einen ohnmächtigen Schlaf erlebt und als wir aufwachten, sprudelte der Ganges, die Ganges vorbei und wir nahmen ein Bad in Mutter Ganges. Dann gingen wir von Haridwar aus, fuhren wir mit dem Jeep eine ganz gefährliche Straße nach oben. Überall waren solche Slogans da, in my curves, watch your nerves, in meinen Kurven gebe Acht auf deine Nerven, nicht? Und fahr vorsichtig, die menschliche Form des Lebens ist rar. Also es waren total philosophische Sprüche zum Teil da. Schaue zweimal und gebe einmal Gas, und es war, weil da passieren so wahnsinnig viele Unfälle. Es sind Straßen, die zum Teil nur für einen Jeep gerade frei sind und müssen entgegenkommender Verkehr irgendwo parken. Und vor allen Dingen kommen laufend Berge, die Berge herunter. Und so sind wir dann langsam hochgekommen nach Badarikashram. 2 oder 5 Kilometer davor bin ich dann aus dem Jeep ausgestiegen, weil ich nicht in einem Jeep zu einem heiligen Ort kommen wollte, sondern zu Fuß, wie eben mein Pilger das tut. Die Reise war, gerade bevor wir kamen, war für 2 Monaten 2 Berge über die Straße hergefallen. Und einen Tag bevor wir dort ankamen an dem Weg, an der Wegpassage, war die Straße freigesprengt worden. Sehr oft kommen Pilger gar nicht zu Badarikashram. Auf dem Rückweg ist direkt vor uns ein Berg wieder runtergestürzt. Und wir mussten dann aus unserem Auto steigen. Wir haben da unter einem Felsvorsprung ein Khichdi gekocht und gegessen und sind dann zu Fuß über die glitschigen Berge gegangen. Auf einen steilen Pfad. Im Pfad wurden alte Leute rübergetragen, die man wirklich ansah, dass das ihre letzte Reise war. So in Körben wurden die getragen. Vergesst das nicht, die alten Papas und Mamas, die da schon wie noch lebende Skelette schnaufen in den Körpern, die von Kulis getragen wurden in den Körben. Sehr beeindruckend. Vor allen Dingen deren Entschlossenheit zu sehen, über alle Bergrutsche nach Basri noch einmal zu gehen. Na, wir gingen dann also nach Basri hin, wir kamen mit einem Kirtan an dem heiligen Ort an und haben dann gleich den Tempel besucht. Wir werden gleich ein Video sehen von Badarikashram, und dass wir uns einen kleinen Eindruck machen, wie es dort aussieht. Die Höhepunkte dieser Reise nach Badri waren sicherlich der Besuch in den Tempel, den wir gleich sehen. Der Dedi dort ist selbst manifestiert, das heißt, kein Künstler hat ihn gehauen. Hat sich einfach so, so aus dem Stein hervorgekommen. Und er wird jeden Morgen mit großer Hingabe verehrt. Die Vorhänge sind dabei nicht geschlossen. sie sind offen. Und all die Gäste, die kommen, werden direkt in die Deity-Verehrung mit einbezogen. Man sieht also, wie der Deity zuerst nimmt der Pujari das Sandelholz ab, dann sitzt der Deity da und schaut einen an. Ist unglaublich aktiv, also unglaublich nah fühlt man sich. Und dann kriegt der Abhishek, man sieht das alles, eine Badung. Dann zeigen sie plötzlich so ein Tilok, der aus Diamanten besteht, ganz wertvollen Diamanten. Und den Tilok tun sie dann auf den Deity rauf und man sieht es und ruft Jai. Dann werden all die Deities, die sonst noch auf dem Altar sind, genommen und in die Pilger reingehalten und gesehen. Man fühlt sich also wie in der persönlichen Umkleidekabine Gottes. Also als würde man da wie eine kleine Motte aus einem Versteck so zuschauen können. Nicht? Während der Zeit schenken sie Mantren, die wir auch kennen. Ich habe dann auch gleich mitgechantet und jeder hat geschaut und gedacht, Chanschu. Und ich vergesse nie die eine Szene, wie der Pujari dann einen riesen so einen Korb aus Tulasi-Blättern nahm und diese Tulasi-Blätter auf den Deity warf. Om Krishnaya Namaha, Om Vasudevaya Namaha, Om Govindaya Namaha. Und er wurde immer ekstatischer und schließlich erfasste ihn eine solche Rührung, dass er gar nicht mehr die Mantren rauskriegt. Und dann konnte er einfach nicht mehr und hat sich einfach verneigt vor dem Deity und die mit dem Kopf die Lotusfüße berührt. Sehr, sehr hingegeben sind die da. Denn man muss hingegeben da oben sein. Das wird so kalt da und er hat so dünne Luft und ist sehr oft im Nebel gelegen. Wenn man da nicht tatsächlich von Krishna angezogen wird, dann fallen einem diese materiellen Unannehmlichkeiten total auf und man ist abgelenkt wie ein normaler ISKCON-Devotee in einer Vorlesung. Das war, also ist mir unglaublich aufgefallen, dass wie hingegeben die Devotees dort lebten. Vor einiger Zeit lebten in Bhadri da oben noch einige Yogis in Höhlen. Wir haben die Höhlen besucht und uns einmal dort zurückgezogen, um das Feeling zu kriegen für das Leben in der Höhle. Es gibt sogar eine fotografische Aufnahme, die ich so als Scherz in Shalanagati veröffentlichen wollte. Ich bin nicht zurückgekommen. Wer mich sehen will, soll mich in dieser Höhle 4500 Meter über dem Meeresspiegel besuchen. Eine dieser Höhlen haben wir besucht. Die ging so tief runter und wir sind dann wie Bergleute da reingetan und plötzlich raschelte das und der Führer nahm so einen Stock auf, weil da große Schlangen drin leben. Aber wir waren sehr entschlossen, in die Höhle reinzugehen und wollten uns nicht ablenken lassen. Es ist da oben recht, ich will mal ruhig sagen, mystisch, weil sich alle großen Yogis dort zurückgezogen haben und meditiert haben. Dieser Ort, Bhadri, war eigentlich der Ort von Lord Shiva, der dort in Eis und Schnee meditierte mit Parvati. Aber er ist so schön, weil im Sommer das zu einem blühenden Tal wird, für ein paar kurze Monate. Eines Tages erschien im Eise und im Schnee ein kleiner Junge, der wunderschön aussah. Ungefähr so wie Radhika, wenn wir uns vorstellen. Es hing der kleine Junge da und zitterte und bebte und weinte. Parvati, die Gemahlin Shivas, hörte, wie jemand weinte und zitterte. So wird ist die Überlieferung. Und so nahm sie den kleinen Jungen auf den Schoß und sagte, du bist mir sehr lieb, kann ich etwas für dich tun? Ja, sagte der kleine Junge, ich bin so hungrig, kann ich etwas Heißes bekommen? Daraufhin wachte Shiva mit zornigem Blick aus der Meditation raus und sagte, nein, gib ihm nichts! Parvati sagte, so grausam kann ich nicht sein. Es ist Vishnu, der gekommen ist, um diesen heiligen Ort von uns zu nehmen. Aber jetzt, wo du ihm versprochen hast, für ihn zu sorgen, müssen wir uns wohl hingeben. Und in dem Augenblick verwandelte sich der kleine Junge in Vishnu. Sagte Parvati, du hast gesprochen, versprochen, für mich zu sorgen. Dann möchte ich diesen heiligen Ort haben. Denn dieser Ort ist geeignet, um Entsagung zu machen. Ich möchte Entsagung auf mich nehmen, um den Menschen, die so gefallen sind und so angehaftet sind an materielle Dinge, die Sündenlast wegzunehmen. Dann nehme ich selber Entsagung auf mich. Shiva, die Augen waren von transzendentaler Glückseligkeit erfüllt und er verneigte sich vor dem allmächtigen Vishnu und sagte, natürlich kannst du meinen heiligen Ort haben. Wir gehen jetzt. Und so machte Shiva und Parvati diesen Ort frei und gingen nach Kedarnath. Und dann setzte sich Vishnu dort nieder und machte Entsagung. Und für lange Zeit Lakshmi, die nicht ansehen konnte, wie der Schnee über ihren Gemahl fiel, erschien daraufhin als ein Beerenbaum und bildete einen Schutz gegen den Schnee und auch gegen die Sonne, die dann kam. Und Lord Narayan meditiert dort noch zum heutigen Zeitpunkt, um uns alle ein einziges kleines Wort zu lehren, loslassen. In dem Augenblick, wo ein Devotee loslässt von materiellen Wünschen, und einfach versucht, den Plan Krishnas herauszufinden und in diesem Plan zu handeln. In dem Augenblick löst sich der Traum seines materiellen Daseins auf. Er existiert nicht mehr. So, ihr könnt euch leicht vorstellen, dieser Ort war sehr, sehr bedeutsam. Wir sind dann, dieser Ort liegt sehr nah an der tibetanischen Grenze und wir waren sehr enthusiastisch, einige Orte zu sehen und hatten glücklicherweise in Rudra Prayag ein Pandit kennengelernt. Rudra Prayag ist am Ganges ein bisschen also ziemlich weit unterhalb. Da schießen zwei Gangesarme zusammen. Da sieht man richtig, wie Ganges eine Mutter Ganges eine Persönlichkeit ist. Es gibt sehr, sehr hohe Wogen, die da sind. Und da badet man. Man kann aber nur in so einer Art Eisenkäfig baden, weil man sonst von den Wogen davongespült werden will. Nur ein paar Kühne, die hängen sich außerhalb des Eisenkäfigs und man wird fast, als ich was aufgemacht, ich war fast weggespült worden. Und als wir dann von dem rauskamen, dann sah ich so einen nicen Brahmana mit so einem tollen Topfbauch, ne, der so rauskam, und mit blitzenden Augen, die sind ja sehr spirituell aufgeladen, und er chantete da Verse aus dem 10. Kanto, besonders den Bhagavatam Shloka, wo gesagt wird, wie Krishna aussieht, und ich kam dann so und gesellte mich zu dem und chantete auch meine Shlokas Krishna Vasudevaya, und dann ging er, fiel er mir ins Wort, Devaki Nandanaya. die leben in Sanskrit und in Sanskrit-Schwingungen. Wir chanteten dann ein bisschen zusammen und er blitzte mit seinen Augen und sagte dann schließlich, also, wohin soll es gehen? Und ich sagte nach Badrinath, oh ja, da habe ich viele Schüler, ich komme mit. Und dann hat er sein kleines Täschchen gepackt und ist mit in den Jeep reingegangen, frisch geschäft, mit großen Shiva Tilok, aber er ist eins der Ehre Krishnas gewesen, kein Problem. Und hat uns dann im Badrinath alles gezeigt und ist mit uns hinter die Soldaten gegangen. Also er hat viel Erlaubnisse für uns gebracht, weil wir alles in die militärisch bewachten Zonen hineingingen. Ein anderer Höhepunkt, den wir sagen, war die Höhle Vyasadevs, wo er meditierte und schließlich am Ende der Meditation Vishnu sah und ein wenig von ihm getrennt, aber unter seiner vollen Kontrolle die materielle Energie. Wir sahen, wo das Bhagavatam geschrieben war. Ich habe sehr intensiv gebetet und auch einen Stein mitgebracht aus dieser Höhle, dass Shrila Vyasadeva mein Predigen akzeptiert als etwas, was in der Linie der Parampara ist. Und dann sind wir weitergegangen zu den Vasudha-Wasserfällen. Das sind nicht in den Bergen, ganz hoch oben, da kommt plötzlich 150 Meter von oben so Wasserfälle runtergebraust. Und es war sehr, sagen wir mal, ein bisschen mühsam zu gehen, weil da seine Fahrt war sehr steinig. Da kommen einem nur so Esel und Maultiere entgegen. Und manchmal diese Inder, die schon aussehen wie Tibetaner, die leben dort in Zimmer, die nur so hoch sind, weil man die Wärme nicht entweichen lassen will. Nicht total abenteuerlich da. Da gingen wir dann hoch, ein paar Schafe und Yaks sieht man da oben auch. Und wir gingen den gleichen Pfad, wie sie den Pandavas gegangen sind, als sie sich von dieser Welt verabschiedet haben. Und wenn du da dann längs gehst, merkst du plötzlich, wie eine Sache nach der anderen von dir fällt. Schließlich kamen wir dann zu den Vasudhara-Fällen, haben ein bisschen Obst gewaschen unter dem Wasser und eine Dusche genommen unter den Wasserfällen. Sollte man nicht machen, weil die Steine, weil da manchmal auch Steine runterfallen, aber wenn das Vertrauen groß ist in Krishnas Schutz, nimmt man auch schon mal eine Dusche unter den Vasudhara-Fällen. Das Interessante, was ich da gesehen habe, ist, diese Yogis, die da leben, viele dieser Yogis sind eigentlich für die meisten Menschen nicht zugänglich, denn die wollen keinen Kontakt mit den materialistischen Menschen haben, weil sie sich nicht anstecken lassen wollen oder weil diese Menschen in ihren Augen eigentlich noch nicht richtige Menschen sind. Wir haben da aber einen Yogi besucht in seiner Höhle. Das war zuerst sehr schön, die sind wie Kinder. Die haben nie etwas zu tun gehabt mit der berechnenden Mentalität. Lust und solche Dinge kennen die zum Teil nicht, weil die als kleine Kinder in die Himalayas gegangen sind. Sie sehen total jung und rein aus, aber man weiß, sie sind sehr, sehr alt. Das spürt man auch. Und dieser Yogi war zunächst einmal dann auch noch weiße Devotees zu sehen. Da kommen meistens keine Weißen hin, weil es hinter der militärischen Sperrzone ist. Der war sehr schüchtern und dann aber winkte er uns herein. Dann sahen wir diese unglaubliche Entlagung, in so einer Berghöhle zu leben. Es ist ja viel Nebel, es war sehr feucht. Und er hatte zwei Räume. In dem einen war ein Yakya-Stall, also so ein Feuer, was Tag und Nacht brannte, wo er Opfergaben gab. Und da hatte er seinen Altar und da war ein Buch von Srila Prabhupada drauf. Das Bild benutzte er zu seiner Verehrung. Nicht? Sehr, sehr nice, also mit diesen Leuten Kontakt zu haben. Ja, da könnte ich viel drüber reden. Ich bin aber, möchte weitergehen. Wir gingen dann wieder bergab nach Yoshimat und da werde ich gleich von erzählen, aber jetzt möchte ich gerne euch das Video von Badrinath zeigen, dass ihr euch kurz vorstellen könnt, wie es wohl da ausgesehen hat. Gorabhavani, bist du irgendwo? Kannst du das anstellen, bitte? Wir können uns einfach umblicken. Wenn ich aber so erzähle, wird es sehr, sehr langsam werden. Wenn ihr nicht sehen könnt, könnt ihr ein bisschen hoch euch also hochziehen, aber nicht die, die vorne sind. Sanja, maybe you can put your head a little down. Not much. Und laut, man hört ja gar nichts, Gaurav Bhavani. Hier, das ist die Ganges da. Lauter.
It is believed that Lord Hanuman worshipped Sri Badrinath here and was later blessed with a first empowerment.
Da betet man jetzt mal zu Hanuman, um die Erlaubnis zu kriegen, nach Badrinath zu kommen. Und überall, die Ganges sieht überall so aus. Könnt ihr euch vorstellen, wie es ist, wenn man da badet?
Sri Badrinath Temple is situated at the southern bank of River Alaknanda. The idol of Lord Badrinath, made of black stone, is adorned with a variety of ornaments. This temple was built by Adi Guru Shankaracharya. At a short distance from the temple, there is a pool of hot water called the Taptakund.
Und da möchte ich aber jetzt kurz sehen, das ist der Ort von Shiva. Und es heißt, dass Shiva sich als der größte Yogi ebenfalls vor den Materialisten versteckt. Also, und wir haben das ganz deutlich gespürt. Wir gingen da, die meisten Leute, die da rausgehen, zu reiten auf Maultieren. Wenn du da hinkommst, zum Fuß des Berges, siehst du eine Kette von ungefähr 1000 Maultieren da stehen. Dann gehen da die Leute, die nicht mehr so kletterfähig sind, drauf und lassen sich von den Maultieren hochtragen. Und schon als wir anfingen, da hochzuklettern, fing ein unglaublicher Regen an. Der wurde bald so stark, dass der Pfad in einen Fluss verwandelt wurde, der mit voller Kraft runterkam. Zuerst, ich habe mich manchmal über den Fluss rübertragen, durch das Wasser tragen lassen, aber schließlich habe ich es aufgegangen und bin auch dann angefangen zu warten durch das Wasser. Es ging die ganze Zeit bergauf, durch kleine Dörfer, durch einsame Passagen, und plötzlich krachte vor uns ein Berg runter. Je stärker das regnet, desto schwerer werden ja die Berge. Und dann mussten wir mit den Maultieren durch dieses, also den Berg heraufklettern, der total schlüpfrig war von dem ganzen Regen. Ja. Immer wieder dachte ich mir, nun, ich soll gleich in eine ayurvedische Kur, und wenn ich da total fertig ankomme, dann muss ich viel länger machen. Aber dann habe ich mir wirklich vorgenommen, ich mache diese Reise. Denn Shiva ist verantwortlich für das falsche Ego des Lebewesens. Und auf so einer, sagen wir mal, das falsche Ego oder die falsche Identität muss man überwinden. Sie ist wie ein Berg, der sich zwischen uns und Krishna stellt. Und so dachte ich, diesen Berg, diesen realen Berg, möchte ich bezwingen, um somit meine Entschlossenheit zu schulen, diesen anderen, viel stärkeren Berg, der viel realer auch noch ist, das falsche Ego zu überwinden. Und schließlich dann kamen wir in Kedarnath an. Ich hatte schon fast aufgegeben, jemals anzukommen, ehrlich gesagt. Man ging nur noch. In dem Augenblick, wie wir ankamen, war eine unglaublich elektrisierende Atmosphäre da. Es war fast, als hätte man an einen Hochleitungsdraht gegriffen. Weil Shivas Gegenwart an diesem Ort sehr fühlbar ist. Aber der ganze Körper war durchnässt und ich hatte auch kein Dhoti an. Ich hatte so solche Adidas Regen Unwetterkatastrophenkleidung an, die aber völlig, da kommt zwar kein Wasser von außen rein, aber von innen, man schwitzt wie verrückt und man wird dann klatschnass innen drin. So kamen wir dann an in Kedarnath und dann habe ich irgendwo ein trockenes Plätzchen gefunden. Es hat auch geregnet die ganze Zeit in Kedarnath. Haben wir ein Dhoti angezogen und dann das aus dem Bhagavatam das Lied von Lord Shiva gesungen. In dem Augenblick, wo wir anfangen zu singen, war ich plötzlich eingekreist von so einem Rudel von wilden Wolfshunden. Das sind die Ganas, die Gefährten von Lord Shiva. Das war, die haben mich sehr, haben mich bedrohlich angeknurrt. Ich habe gesagt, ich singe ja nur das Lied von eurem Meister, Lord Shiva. Lass mal. Nicht? Und plötzlich, als diese Furcht nicht mehr da war vor dem Angriff dieser Wolfshunde, verschwanden die plötzlich im Nebel. War sehr mystisch, fand ich. Ich war dann fertig geworden irgendwann mit dem Song of Lord Shiva und ging dann in den Tempel. Und der Tempel besteht aus soliden Stein, ganz dicken Steinblöcke, total alt. Also man sieht die fünf Pandavas, weil die sich dort aufgehalten haben im Gestein. Und dann geht man tiefer durch eine Halle, dann noch durch eine andere Halle. Und dann sieht man diesen Jyotirlinga, ein Linga von Lord Shiva, was sehr groß ist. Und ich habe dann sofort eine Adatik gemacht und Zuflucht gesucht bei dem Größten der Vaishnavas, Lord Shiva, mit der Bitte eben das falsche Ego zu beseitigen. War eine unglaublich freudige Atmosphäre, aber auch sehr mystisch, denn Shiva ist Yogeshwara, der Meister aller mystischen Kräfte. Dann gingen wir von Kedarnath nach unten. Und es gab viele Dinge, die wir noch erlebt haben, aber ich will die alle in ein Buch schreiben. Und damit ihr euch das Buch auch kauft, werde ich das nicht sagen hier. Wir gingen dann weiter nach Delhi und von da nach Bombay. In Bombay nahm ich teil an einer Kur, die Panchakarma-Kur. Was bei der Panchakarma, da werden 5 Anwendungen gemacht. Erstmal kriegt man eine trockene Massage aus ganz heißem Ingwer und einem anderen Gewürz, das dann die Giftstoffe im Körper lockert. Da muss man als nächstes Öl und Ghee trinken. Könnt ihr euch das vorstellen? Ist schlimmer als Lebertran, wer sich noch erinnern kann. Die Hochzeit mit dem Widerlichen, kann man das nennen. Dann kriegt man nämlich starke Abführmittel, wie in der Geschichte die flüssige Schönheit. Und die sind dermaßen hart, diese Abführmittel, dass man sich höchstens 55 cm vom Badezimmer aufhalten kann. Und dringlich und oft kommt der Ruf der Natur. Und man gibt im Laufe eines Tages alle Flüssigkeit aus dem Körper heraus. Man fällt zusammen wie eine Vogelscheuche und man kann nur noch beten, dass man den nächsten Tag erleben darf. Ich kann euch das nie in Worte kleiden. Zu dieser Zeit merkt jeder, auch der größte Narr, dass er nicht der Körper sein kann. Und dass sexuelle Anziehung wahrscheinlich die größte bedenkende Kraft Mayas ist, die es gibt. Die sexuelle Anziehung, nicht? Denn plötzlich merkt man, wie der physische Körper doch tatsächlich aus dem besteht, was sich im Porzellanbecken so schnell ansammelt. Nicht? Und man sieht, also es ist eine sehr, man hat auch schon körperliche Erfahrung, wenn man dann aus dem Badezimmer getaumelt kommt. Geht sehr tief und man ist ja auch vorbereitet physisch. Es nimmt die Körper nicht so mit, weil man die inneren Eingeweide geölt sind und mit Gie geschrieben sind. Und dann kriegt man als nächstes Massagen und andere Anwendungen, die ich zu schüchtern bin, um hier preiszugeben. Und zum Schluss dann kriegt man starke Rasayana-Mittel, die einen aufs Neue wieder aufbauen. Auch jetzt in diesem Augenblick fühle ich mich in diesem Körper noch völlig unzuhause. Ich bin völlig verändert, der Körper reagiert anders. Zu sagen, er ist mein Körper, wäre eine Anmaßung. Mir gehört eigentlich zur materiellen Energie. Und ich, die Seele, bin völlig verschieden davon. Das merkt man, denn diese Anwendungen sind ja vedisch. Das heißt, Krishna ist der Ursprung von ihnen. Die gehen also sehr tief. Das ist nicht einfach nur Körperkur oder so. Das geht tief in die Verwirklichung und in die Verständnisse hinein und bringt einen sehr in Kontakt mit spirituellen Wirklichkeiten. Ich bin sehr, sehr gut aufgenommen worden im Bombay-Tempel. Die Devotees haben mir direkt ein Zimmer gegeben unter Prabhupads Quartieren. Man spürte Prabhupads Gegenwart sehr stark. Und jeden Tag konnte ich in Prabhupads Räumen verbringen. Die Devotees haben mir einen Schlüssel gegeben. Und dort bei Srila Prabhupada Zuflucht suchen. Und in diesen Quartieren ist Prabhupada auch gegenwärtig und hat sehr viele Verwirklichungen gegeben. Also sie kann gerne in mein Bett. So, überrascht. Das war also, in dieser Zeit war ich auch öfters mit unserem Radhanath Maharaj zusammen, der übrigens am 5. Dezember wieder hierher kommt. Wir haben dort ein Hospital besucht, das nur von Devotees geleitet wird, dem Mira Hospital. Wir haben Devotees dort gebaut. Die wollen dort einfach ein bisschen predigen, denn ein Arzt hat nun mal die größte Autorität, Kim Feuchtmann. Sie versorgen die Leute medizinisch und geben ihnen auch spirituelle Tipps, wie sie von der Krankheit des materiellen Daseins befreit werden können. Das war sehr beeindruckend. Von Bombay sind wir dann mit schon riesen Übergewicht losgeflogen. Wir haben zwei Riesentaschen mit Medikamenten mitgenommen. Der Arzt hatte gesagt, dass er noch nie so einen Menschen gesehen hätte wie mich, der physisch so ausgelaucht ist, aber einen so großen Enthusiasmus hat, dass er spielend darüber hinwegschießt. Nicht? Das war ihm sehr ein kleines Wunder. Und er hatte mich dann eingeladen, zu predigen zu seinen Patienten. Mich einfach so hingesetzt, abgemagert, wie ich zu der Zeit war. Und er hat mir dann so die Prominenzbombe ist Filmschauspielerin. Nicht mit der tollen indischen Kitschmusik und Politiker sind da durchgekommen und zu denen habe ich gepredigt, ein paar Stunden am Tag manchmal, nicht, wenn ich da war und dadurch diese Klinik, das war so eine richtige Volksklinik, die Volksküchen gibt, so gibt es am Volksklinik. Da gehen zum Teil 400 Leute am Tag durch, die ambulant behandelt werden. Die haben dann einen auf der Bahn reingetragen, der war schon einen Tag ohnmächtig und fing schon an zu riechen. Und wir haben den da also mit Ayurveda wieder auf die Beine gestellt. Das ist richtig eine Volksküche. Alte so Leute, die den ganzen Besitz so in einem Sari vorne so eingeschlossen war, wurden behandelt. Da war eine vom Geist besessene da, also das war so ein ganz unscheinbares indisches Mädchen, die plötzlich so eine unglaubliche Kraft entwickelte und dann drohte loszulegen und von 10 starken Leuten nicht gehalten wurden. Das ist also ein. Und die alle hat er behandelt und ihnen allen helfen können. Nicht, unheilbare Krankheiten werden denen gegeben. Und er hat. Das ist ein sehr, sehr guter Arzt. Wenn ihr irgendwann mal daran denkt, eine ähnliche Kur zu machen, ist das eine richtige Adresse. Und von Bombay gingen wir dann nach Chedamayapur am Ufer der Ganges und haben dort mit den 400 Devotees, Hare Krishna, mit den 400 Devotees von des Bombayer Tempels Nandarani, kannst du vielleicht Dieter und Rosi noch ein bisschen von dem Kuchen geben? Der müsste da unten sein. Nicht ohne. Alles Gute, schade, dass ihr, aber wir sehen uns noch. Die Pferde laufen weg.
Die Fähre.
Ach, die letzte Fähre, Entschuldigung.
Ja.
Ja. Wo bin ich denn mit der Zeit? Wenn ich zu lange sage, wenn es euch langweilig wird, wird es Bescheid. Wir gingen dann zu den verschiedenen heiligen Orten, die um Mayapur waren. Zum Beispiel Ramakeli, wo Rupa Goswami und Sanatana Goswami lebten und ein Tempel für Madan Mohan machten. Und ein Ort, den ich nicht vergesse, war Kanai Natashala. Da gingen wir mit. Fuhren wir mit einem Dampfschiff hin und da Govardhan Puja waren, haben wir mitten auf dem Ganges ein wunderbares Govardhan Puja gemacht. Wir hatten einen Govardhan Chila gehabt von Daya Sindhu und wir sind dann alle um den Govardhan getanzt und die Fähre hat so, das Dampfschiff hat so mitgetanzt und kamen dann in Kanai Natashala an. Das ist ein wunderschöner Tempel, der total jenseits von der Zivilisation liegt. Man muss da für 2 Stunden mit einem starken Schiff den Ganges hochgehen, um den zu erreichen. Sehr schwierig zu erreichen. Na, kann auch von der anderen Richtung erreicht werden, aber über den Ganges ist es wirklich ein kleines Abenteuer. Wir mussten zum Beispiel einen halben Kilometer über Ganges-Schlick gehen, um auf den Dampfer zu kommen. Und Kanai Natashala ist eigentlich der Ort, wo Lord Chaitanya zum ersten Mal Krishna sah. Lord Chaitanya ging ja nach Gaya und sah dort den Fußabdruck von Vishnu und weinte Tränen der ekstatischen Liebe zu Gott. In Gaya nahm er auch die Einweihung von Ishvara Puri und dann ging er zurück nach Bengalen und kam in Kanai Natashala an. Und dort sah er plötzlich unter einem Baum einen wunderschönen Jungen, der auf einer Flöte spielte und mit sehr verspielten Augen ihn anschaute. Plötzlich steckte der Junge die Flöte in den Dhoti, lief auf Lord Chaitanya zu und umarmte ihn. Ja, Lord Chaitanya feuchte ihn und er war verschwunden. Von da an war Lord Chaitanya immer in dem Gefühl der Sehnsucht nach Krishna. Und als er dann nach Navadvip ging, um seine Sankirtan-Bewegung zu starten, nahm er dieses Gefühl der Sehnsucht nach Krishna. Wo bist du, Krishna? Als Basis mit. So ist es auch, dass wir, wenn wir in dieser Welt Hare Krishna chanten, dies tun mit einer Gefühl der Sehnsucht, O Krishna, nehme ich zurück. Lord Chaitanya sagte dann zu seinen Gefährten, ich habe meinen größten Schatz verloren, nachdem ich ihn bekommen hatte. Und erklärte, wie Krishna ihm erschienen war und dann wieder verschwunden war. In diesem Tempel findet ihr die Lotusabdrücke von Radha und Krishna. Sehr schön. Dieser Tempel wurde von einem entsagten Mönch geleitet, von der Nimbarka Sampradaya. Der lebte unter einem Banyanbaum mit Blick auf Ganges und meditierte da vom Morgens bis abends und gründete dann diesen Tempel. Nun, kurz bevor er starb, sagte er, dieser Tempel, der gehört eigentlich in die Hände der Gaudiyas. Denn er ist Kanchanakashala, dort wo Chaitanya Mahaprabhu Krishna gesehen hat. Wenn, sagte er zu seinem Schüler, wenn du einmal alt wärst und du solltest nicht einen qualifizierten Schüler haben, der den Tempel weiterführen kann, dann musst du den Tempel den Gaudiyas, also das Gaudiyas ist unsere Tradition, geben. Was dieser Schüler dann 80 Jahre alt war, hatte er nicht einen Schüler, dem er die Tempelverwaltung übertragen konnte. Und so ging er nach Navadvip und fragte dort einen Gottbruder von Srila Prabhupada, kannst du mir jemanden empfehlen, dem ich diesen Tempel geben kann? Der Gottbruder von Srila Prabhupada sagte, es gibt nur eine Möglichkeit. Die Gaudiya Math ist in sich zu zerstritten und zu verzweigt. Du musst sie der ISKCON geben. So kam dieser alte Baba dann nach Mayapur, guckte sich um, wie im Schlaraffenland, und ging zu Goranga Prema und sagte, ich habe einen Tempel zu verschenken. Und auf diese Art und Weise kam dieser wichtige Ort mit den Lotusfußabdrücken von Radha und Krishna in unsere Verwaltung. Dort ist dann, als wir angefangen haben, noch ein paar Veränderungen zu machen, ein Shingadeti gefunden worden, der selbst manifestiert ist. Und es ist ein wunderschöner Tempel. Da gibt es ein Windhaus. Steigt man so hoch, da gibt es keine Wände, aber nur so Plateaus. Da kann man sich hinsetzen und da den Ganges sehen. Und im Ganges sieht man viele Delfine. Das ist unglaublich schön. Das wird eines der, dann will ich mich auch mal verstecken, in diesem Ort. Da schauen wir. Da haben wir dann im Wald einen kleinen Altar gemacht und Govardhan mit Gangeswasser, mit vielen Eimer von Gangeswasser haben wir den Gilalschila übergossen. Ja, und danach, langer Rede, kurzer Sinn, sind wir nach Vrindavan gegangen. Dem Augenblick, in Vrindavan haben wir ein Fest, eine Lecture gegeben. In Vrindavan eine ziemlich strenge Lecture. Dort habe ich über die Stimmung der Gopis gesprochen. Wenn sie, ich glaube, dass sie aufgenommen worden ist. Es ist bestimmt interessant, sie zu hören, weil ich da aufgeladen war von Mayapur. Und dann bin ich gleich zum Radakund hingefahren und habe dort einige Tage verbracht. Es ist sehr schwierig zu beschreiben. Diese Atmosphäre des Radakund nimmt das Chanten unglaublich leicht. Ich saß da auf dem Dach oft und konnte direkt Radakund und daneben Syamakund sehen. Beim Chanten schien das Ganze eine Einheit zu bilden, denn auch im Chanten sind die beiden Namen Radha und Krishna. Denn Hari ist Radha, Krishna. So haben wir sehr lange dort, haben wir dort viel erlebt im Radakund. Zum Beispiel eines Nachts ist jemand gekommen und hat gesagt, heute ist Gopastami. Wollt ihr Darshan nehmen von den Devi? Und dann brachte er mich zu einem Tempel, da stand neben Krishna, war ein Junge. Und ich dachte, was ist denn jetzt los? Neben Krishna ist doch Radharani normalerweise. Dann wurde ich aufgeklärt, dass Gopastami ein Tag ist im Jahr, wo Radharani sich anzieht wie ein Kuhhirtenjunge. Und zwar war es so, dass Krishna einst so viel Sehnsucht nach Radharani verspürte, dass er zu Subal sagte, Subal, bitte hol mir Radharani. Und das war sehr schwierig, denn Radharani war zu der Zeit in Yavat, wo sie eifersüchtig von ihrer Schwiegermutter Yatila bewacht wurde, dass sie ja nicht die schwarze Schlange Krishna treffen würde. Yatila, das war aus Yatilas Perspektive. So, Subal dachte sich was aus und lief also hin zu Yatila. Hey, was machst du da? Du bist doch ein Gefährte von Krishna. Geh mal schnell weg, dass du meine keusche Tochter nicht verdirbst. Schwiegertochter nicht vergisst. Nein, nein, sagte Subal. Folgendes, mein kleiner Bulle ist ausgerissen. Ich muss ihn zur Herde zurückbringen. So ging Subal in Richtung von Radharanis Gemach. Und so Yatila sagt, ja, wenn das ist. Und das ist meine Wegen. So, dann ging er zu Radharani ins Gemach hinein und sagte, Radharani, lass uns die Kleider tauschen. Oh, sagte Radharani. Warum? Damit du Krishna siehst. Da war Radharani unglaublich begierig und eifrig. Die Kleider wurden getauscht und sie band sich ein Turban an und trug ein kleines Kalb am Körper, dass man nicht ihre Brüste sehen konnte. Ging so und dann sagte Yatila, so super, hast du deinen kleinen Bullen gefunden? Radharani verstellte ihre Stimme und sagte, ja. Lief dann mit dem Bullen vor sich zu Krishna, der da im Wald war und weinte. Sagte Radharani lachte nicht, sondern stand nur da und genoss es, die Sehnsucht Krishna zu sehen. Und dann schaute Krishna auf Radharani, die genauso aussah wie Subal, und sagte, so, wo ist denn Radha? Und Radharani verstellte sich immer noch, aber in dem Augenblick fiel der Zopf aus dem Turban heraus. Sehr lang ist Radharani. Das ist sehr, sehr lang. Und Krishna hatte schon geguckt, weil so viel Ausstrahlung von Subal ausging. Wenn Radharani durch den Wald von Vrindavan geht, wird der ganze Wald goldfarben von ihrer Ausstrahlung. Und wenn sie dann auf Krishna trifft, der eine blaue Ausstrahlung hat, sieht der ganze Wald aus wie in das grüne Licht eines Emeralden, des Juwelen getaucht. Und die Ausstrahlung. So, ja. Dann trafen sie sich so. Diese, in allen Tempeln von Radhakund, ich weiß nicht, aber auch von Vrindavan, aber Radhakund gewiss, ist Radharani für den einen Tag gekleidet wie ein Kuhhirtenjunge. Man sieht ihre Lotusfüße. Das ist das Subal-Besch, die Subal-Kleidung. So heißt es. Haben wir den besucht. Und dann war ich noch an verschiedenen heiligen Orten, wie es so meine Eigenart ist. Ich habe dort gechantet. Surya Kund, Govardhan. Ja, und schließlich dann habe ich den entsetzlichen Fehler gemacht, einen Boarding Pass einzulösen. War vorgestern. Und nach Deutschland zurückzukommen. Und jetzt bin ich wieder hier. Wenn ich aufwache vom Rasten, denke ich, ich bin in Vrindavan. Wenn jemand die Corona-Glocke, die Glocke läutet, denke ich, es ist eine Tempelglocke. Ich hoffe, dass ich dieses Mal tatsächlich in Vrindavan bleiben darf. Vrindavan ist die Atmosphäre, wo man sich immer an Krishna erinnert und alles tut für seinen Dienst. Alle Bewohner von Vrindavan leben in diesem Bewusstsein und so hoffe ich, in diesem Bewusstsein zu sein. Ich bin sehr, sehr bemüht, also als Verwirklichung habe ich mitgebracht, dass der einzige Grund im Besten zu sein eigentlich darin besteht, das Krishna-Bewusstsein weiterzugeben für mich. Und für junge Devotees möchte ich sagen, vergeudet nicht eure Zeit mit dem Feuer der Sinnenbefriedigung, also des materiellen Lebens, das man in irgendeiner Weise aufheizt. Es ist es nicht wert. Wir haben in dieser menschlichen Lebensform tatsächlich die Chance bekommen, uns schon während dieses Lebens in völligem glückseligen Krishna-Bewusstsein aufzuhalten und dann nachdem der Körper in den Staub sinkt, zurück zu Krishna zu gehen. Wir sollten diese Möglichkeit tatsächlich ausnutzen. Es ist nicht gut, sich ablenken zu lassen von den leeren Lügen der westlichen Kultur, glücklich zu werden durch eben diese Zeitverschwendung, die sich materielles Leben nennt. Man sollte jeden Atemzug, den man noch hat, nutzen, um tatsächlich die Vorgänge zu praktizieren, die einen rasch zum Krishna-Bewusstsein bringen. Nam Chadeyam heißt es, der menschliche Körper ist wie ein Boot, der einem helfen kann, den Ozean des materiellen Daseins zu überqueren. Der spirituelle Meister ist wie der Kapitän und die Unterweisung Krishnas wie die günstigen Winde. Ich möchte euch auch sagen, wie sehr ich den Wunsch habe, euch allen zu helfen, auf die ich treffe. Ich habe viel für euch alle gebetet. Ich hatte so eine dreiseitige Gebetsliste mit Namen. Manche von euch haben sich eingetragen, als wir das Abschiedsfest hatten. Ich habe aber auch noch andere Namen dazu getan und deren Anliegen. In diesem, das war ein Riesen, vor Badrinath habe ich sie einmal vorgetragen. Das dauerte eine ganze Stunde. Und kam schon die Leute an und schaut mir über die, was ich da machte, über die Schulter. Und dann war ich nochmal in der Ekachatragram, Lord Nityanandas Erscheinungsort, und habe dort auch vorgelesen, die Gebetsliste. Und ich weiß, es war total verarbeitet. Ich fing dann an zu lesen. Plötzlich ging die Tür zu von dem Altar. Und dachte, ich will Lord Nityananda nicht mehr so viele Anliegen hören, es ist ihm jetzt zu viel geworden. Dann hat er gesagt, jetzt lass mich erstmal die erfüllen von den ersten 50. Aber dann, ich dachte schon, oh Lord Nityananda, nimm auch noch die anderen. Plötzlich, wie durch so ein Wunder, ging wieder die Altartür auf und dann ging die zweite 50-Liste durch. Ich habe auch als Verwirklichung mitgebracht, wie es tatsächlich, sagen wir mal, es ist tatsächlich möglich, sich auf das Chanten des Heiligen Namens zu konzentrieren. Aber es ist wichtig wahrscheinlich für jeden, mal eine längere Zeit zu chanten. Wenn man einfach jeden Tag nur diese 16 Runden unterchantet, dann kommt man eigentlich nie so richtig da rein ins Chanten. Ich würde euch wirklich mal empfehlen, so 64 Runden oder mehr zu chanten, um einfach in den Fluss und in den Strom hereinzukommen. Wenn man dann zurückgeht zu den 16 Runden, ist das die eine Runde gerade. Nicht? Und man kann voller Konzentration diese eine Runde, nämlich 16 Runden chanten. Was auch sehr gut ist, ist an diesen heiligen Orten zu chanten, wo so viel Segen ist und so viel spiritueller Nutzen. Ja, nun bin ich zurück. Ich habe ein ganz geheimes Mission angefangen. kann erst ab 8. Dezember darüber sprechen. Wer es wissen will, kann mich privat fragen, aber nur privat, nicht öffentlich. Und ich bete darum, dass ich die Balance aus hinkriege zwischen meinem persönlichen Vertiefung ins Krishna-Bewusstsein und der Vermittlung des Krishna-Bewusstseins. Oh, Krishna, nur geht mir leid, wenn der Satz aus, wie ich sagen muss. Ja, wir haben jetzt 7:07. Ich könnte noch viel, viel erzählen, aber ich glaube, weil es auch recht warm ist und die Devotees vielleicht langsam müde werden. Prabhupada sagte, wenn einer müde wird, dann sagte die anderen werden müde. Will ich hier vielleicht ein vorläufiges Ende finden? Ich habe jetzt noch einige, ich habe eine Dose mitgebracht, wenn mich nicht alles täuscht, ja. Ganz und gar barmherzigen Deti, Badrinath, Tulasi-Blätter mitgebracht. Wollte die gerne verteilen? Wie ist es denn? Die riechen ganz besonders, also es sind so Berg-Tulasis. Die haben so einen ganz herben und so einen Himalaya-Touch in sich. Da oben gibt es Kräuter, da braucht man nur ein Kraut auf dem Mund zergehen zu lassen und man ist total belebt. Das ist sehr potent, die Himalaya. Wir müssen jetzt mal sehen, wie wir das machen. Wir haben auch einen Kuchen, stimmt das dann daran? Nun überlege ich mir, wenn wir den Kuchen verteilen, das wird bei so vielen Devotees schwer, die Sauberkeit dann zu bewahren. Also das fällt 100%ig, also wenn es nur ein oder zwei sind. Ich würde vielleicht Folgendes vorschlagen, dass der Kuchen im Prasadam-Raum verteilt wird. Denn das letzte Mal hatten wir sowas und da war alles in eine sehr schöne Kuchenatmosphäre, weil man konnte sich als Prasadam auf Schritt und Tritt erinnert. Ich will aber noch sehen, bevor ich es austeile, möchte ich noch natürlich sehen, jetzt sind so viele Devotees da. Anschauen, bevor ihr alle weg seid wieder. Ich würde sehr gerne mit euch. Ich habe also ein paar Devotees, mit denen ich unbedingt sprechen muss. Ich würde aber gerne mit euch allen sprechen. Ich würde vielleicht danach sagen, ob ich ganz kurz mit Peter, Katrin und Tatwa und der Chaitanya Priya sprechen kann dort. Hier oben, wenn die anderen alle runtergehen, dass ihr ganz kurz kommt. Die Devotees, die in Abenteuer leben, die werde ich sehen. In Regel, ich bin jetzt für eine Woche in gewissen Abständen da. Mein Arzt hat mir gesagt, nicht direkt mein Arzt, sondern mein Assistenzarzt hat mir gesagt, ich soll langsam anfangen in Deutschland. Erstmal in die Atmosphäre reinkommen und so weiter. Und nicht gleich mit 225 Stundenkilometer jeden Tag in einer anderen Stadt, eine andere Stadt bereisen. Das werde ich wohl machen. Außerdem möchte ich so ein bisschen mich rüsten für das nächste Jahr. Ja. Die Schweizer Devotees sind noch morgen da, können es morgen früh dann sehen. Und, Schienen, du bleibst bitte. Ja, ich hoffe, das Wiedersehensfest hat sich ja für euch gelohnt. Ich kann leider nicht so viel Festival im Augenblick bieten. Ich gerade zurückgekommen bin und noch immer mein Geist zum Verderben hierher bringen muss mit einem Seil. Ich weiß nicht, ob ich meine Aufgabe erfüllt habe. Ich habe so ein bisschen schlechtes Gewissen. Ihr seid zum Teil von so weit angereist. Und wir kommen hier jetzt einem natürlichen Ende entgegen. Nicht einem Versager. Ich hoffe, dass ich meine Aufgabe gut erfüllt habe. Wir können ja noch zum Abschluss ein bisschen chanten, singen. Nicht? Das ist ein bisschen. Auch durch das Chanten sind wir auf einer tiefen spirituellen Ebene verbunden.